Ja, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Checkout, deinem brandneuen Darts-Podcast. Mein Name ist Kevin Schulte und ich bin schon seit Jahren großer Darts-Fan, verfolge vor allem den Profi-Darts-Verband, die Professional Darts Corporation, kurz PDC, das ganze Jahr über. Mittlerweile ist die Begeisterung eben so groß geworden, dass ich mir gedacht habe, rede ich doch mal drüber in regelmäßigen Abständen in diesem Podcast. Checkout, der Darts-Podcast. Du findest diese und dann auch alle folgenden Ausgaben auf allen gängigen Portalen, wo es Podcasts gibt. Also wo auch immer du unterwegs bist, ob bei Spotify oder sonst wo, hol dir dein Checkout-Abo, einfach auf Folgen klicken und du verpasst keine Folge mehr. So viel erstmal zum allgemeinen Setup von diesem Podcast. Ja, und ich denke, man kann sagen, Darts ist mittlerweile die Sportart Nummer 1 der Deutschen geworden in der Zeit vor und nach Weihnachten, also in der Adventszeit und zwischen den Jahren. Einer, der daran einen riesigen Anteil hat, ist niemand geringerer als Elmar Paulke und der ist mir jetzt zugeschaltet. Grüß dich, Elmar.
Ganz genau. Hallo Kevin, grüß dich.
Ich freue mich sehr, dass du dir wirklich in dieser stressigen Zeit, also kurz vor der WM, Zeit genommen hast. Am Donnerstag, ja, ne? Den 13. Dezember geht's los. Ja. Und bevor wir zum aktuellen Darts-Geschehen, bevor wir da eintauchen, ja, Stell dich doch erstmal nochmal kurz vor für den, der dich vielleicht nicht kennt. Was muss man über dich wissen?
Oh mein Gott. Also, ich kommentiere seit 14 Jahren Darts, seitdem eigentlich Darts größeren Stellenwert im deutschen Fernsehen bekommen hat. Und komme eigentlich aus dem Tennissport und habe dann Ende 2004 hat so meine berufliche Karriere auch eine Wende genommen, mit der keiner gerechnet hat. Das macht sie vielleicht auch umso schöner. Und seit 2010, 2011 hat das Ganze nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen. Ich glaube, so seit den letzten 2-3 Jahren erlebt Darts einen Stellenwert, womit wir alle nicht gerechnet haben, ehrlich gesagt, vor 15 Jahren. Der uns aber natürlich erfreut. Zuschauerzahlen in Deutschland live vor Ort nehmen immer weiter zu. TV-Einschaltquoten. Ich glaube, das letzte WM-Finale wird schwer zu toppen sein mit einer Spitze fast 3 Millionen Zuschauern. Das ist schon fett, vor allem das alles ohne deutsche Beteiligung immer noch, ne? Wenn wir vom Ausgang eines Turnieres sprechen. Was mag da passieren, wenn wir dann auch noch ein WM-Finale haben? Also Steigerungspotenzial ist noch möglich, das will ich damit sagen. Der Peak ist noch nicht erreicht. Und wir werden diese Welle einfach wunderbar reiten.
Das hört sich gut an. Also genau so könnte man jetzt in die WM starten. Schade, dass es noch ein paar Tage dauert, bis losgeht. wenn wir jetzt mal auf das Darts-Kalenderjahr 2018 zurückblicken, da gab es viele verschiedene Sieger. Es war jetzt nicht so das mega dominante Jahr von einem Michael van Gerven. Grundsätzlich, was waren deine Highlights in dem Darts-Kalenderjahr 2018?
Was waren meine Highlights? Ich glaube, ein großes Highlight war das World Matchplay Finale von Anderson und Suljovic, dieses knappe Ding für Anderson, was aber eine Wahnsinnspartie war, weil es so typisch Darts war, weil das Match plötzlich drehte, erst einer, wenn Suljovic weit zurück lag, sich rangekämpft hatte und dann fast dann noch das Ding gewonnen hätte. Also das war für mich, finde ich, eines so der Matches dieses Jahr 2018. Vielleicht noch so eher, an was ich mich erinnere, natürlich auch an das finale Grand Slam of Darts zwischen Gary Anderson und Gerben Price, der mit seiner Art und Weise zu spielen sehr stark polarisiert und der Anderson an den Rande seiner, was auch nicht, Nerven gebracht hat. Es war natürlich auch ein tolles Jahr aus deutscher Sicht. Ich glaube, das ist so ein Jahr, was jetzt so der Zuschauer der Darts nicht so intensiv verfolgt, gar nicht so mitbekommen haben wird. Aber da ist eine Menge passiert in 2018. Ich finde, wir haben jetzt nicht nur 4 Deutsche bei der WM mit dabei und 3 haben sich über die Rangliste qualifiziert. Wir haben einen deutschen Toursieger mit Max Schopp, der sogar 2 Events gewinnen konnte. Wir hatten mit Gabriel Clemens einen, der irgendwie aus der kalten Hose sich die Tourkarte holt, auch wenn er bei der BDO schon Erfolge hatte, aber nie mit der Konstanz, der jetzt ein Tourfinale erreicht hat, der bei der WM mit dabei ist, und auch mit Martin Schindler, der, ich finde, den nächsten Schritt gegangen ist. Das ist etwas, was wir so in 2016, 2017, glaube ich, nicht so erlebt haben. In diesem Jahr, 2018, ist es passiert und jetzt 4 Deutsche am Start. Auch das gab es noch nie bei der WM. Auch das ist, glaube ich, so ein Zeichen, dass wir nicht nur den Hype haben, was Publikum und Events betrifft, sondern dass wir auch eine Entwicklung haben im sportlichen Bereich. Das ist enorm wichtig.
Absolut, du sagst es. Mit Max Hopp, mit Martin Schindler, Gaga Clemens und Robert Marjanovic. 4 Deutsche. unter den 96 Teilnehmern bei der WM. Blicken wir auch mal auf das größte Turnier des Jahres. Es wird ja jetzt schon der Weltmeister 2019 ausgespielt, deswegen ist ja quasi das Darts-Jahr 2018 auch vorbei. Wenn wir jetzt mal auf das Turnier schauen, ist Michael van Gerwen der beste Dartspieler aktuell, ist er trotzdem Favorit, obwohl er jetzt in diesem Jahr nicht ganz so viele Major-Turniere gewonnen hat wie in den 3 Jahren davor?
Es ist schwer. Es ist schwer auszumachen. Das ist eine ungewohnte Situation für Michael van Gerwen. Und wir reden ja gerade jetzt von den Turnieren, die so im Vorfeld der WM stattgefunden haben, so von September an. Das hat er in den letzten 3-4 Jahren alles gewonnen. Also da war wirklich die Ausnahme, wenn er mal ein Ding verloren hat, ein Match verloren hat. In diesem Jahr hat er keines gewonnen von diesen Turnieren. Und das waren 4 große Veranstaltungen. Ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte sein, dass genau deshalb er bei der WM sehr gut sein wird, weil er sehr vorsichtig sein wird, weil er weiß, diese Niederlagen können passieren. Und Van Gerwen hat ja, wenn man irgendwie zurückblickt, eigentlich eine relativ schwache Ausbeute bei der WM. Der hat die Tour derart dominiert und hat am Ende in Anführung nur 2 WM-Titel daraus ziehen können. Das ist relativ wenig für das, was er sonst alles gewonnen hat. Also für das, dass er auch den Fokus so auf die Weltmeisterschaft legt. Ich glaube, es könnte den Effekt haben, dass er jetzt vielleicht dass das so auf keinen Fall Überheblichkeit da sein wird, auf keinen Fall das Gefühl da sein wird, ach, da marschiere ich sowieso durch. Wenn ich so mein Spiel spiele, haue ich sowieso alle weg. Ich glaube, er weiß, dass das nicht unbedingt passieren kann oder dass es auch anders passieren kann. Und er ist gewarnt. Ich finde, von der Favoritenrolle her empfinde ich ihn auf einer Stufe mit Gary Anderson. Vielleicht ist Anderson sogar zurzeit jetzt in dem Moment vielleicht noch ein bisschen besser in Form als Michael van Gerwen. Und das sind so für mich auch die beiden wirklich Top-Favoriten auf den Titel. Die beiden stehen so. Und dann danach ist eine kurze Zeit nichts und dann kommen die Nächsten.
Ja, hat ja auch bei den letzten Turnieren hat man es ja auch gesehen, das waren dann irgendwie epische Schlachten zwischen den beiden, zwischen Van Gerwen und Anderson. Einmal Anderson gewonnen beim Grand Slam und bei den Players Championship Finals dann Van Gerwen im Halbfinale. Könnten sie auch jetzt wieder aufeinandertreffen, also ein Finale dieser beiden, du sagst es irgendwie, der beiden, die über den anderen stehen, ist nicht möglich. Bis dahin ist es aber ja auch schon für MVG wirklich ein hartes Tableau. Also ich habe es mir jetzt mal angeschaut, ein möglicher Achtelfinalgegner, entweder Doppelweltmeister Adrian Lewis oder auch Weltmeister Raymond van Barneveld. Wenn wir jetzt mal bei Barney sind, der hat jetzt angekündigt, nach der übernächsten WM, also nach der WM 2020, zurückzutreten. Was erwartest du von ihm jetzt bei dem Turnier?
Raymond van Barneveld ist für mich einer, der uns vielleicht überraschen kann und von dem wir später sagen, es gibt's doch nicht, der ist schon wieder Halbfinale, der ist schon wieder Finale. Das könnte passieren. Ich glaube, er ist so ein Talent, dass das möglich ist. Wenn ich mir das Jahr angucke und überlege, wie gut ist Raymond van Barneveld eigentlich gerade, dann fehlt ihm die Konstanz. Er spielt gute Matches, aber er spielt keine guten Turniere. Er gewinnt auch gerade keine Turniere. Und es wäre schon eine Riesenüberraschung, wenn der zu einem Faktor werden würde bei der Weltmeisterschaft. Trotzdem das Duell van Barneveld van Gerwen. Wir dürfen nicht Max Hopp vergessen. Wahrscheinlich spielt Max Hopp gegen van Gerwen in 2. Runde.
Es ist sowieso immer so, dass man es falsch vorhersagt. Also in dem Fall hoffen wir mal, dass wir falsch liegen. Ne?
Ja, ganz genau. Das wäre natürlich schon irgendwie ein Kracher. Ich finde fast, dass das Match van Barneveld gegen van Gerwen ist noch spannender als das Match gegen Lewis. Aber auch Lewis ist ja einer, der weiß, wie der Alley-Pally funktioniert, der irgendwie auch sagt, wenn ich da bin, dann spiele ich eigentlich meine besten Darts, auch wenn das im letzten Jahr gegen Kevin Münch nicht geklappt hat. Also das ist für mich auch so einer, bei dem kann es Klick machen und der läuft los und der marschiert. Also der ist auch ganz gefährlich. Aber sie haben nicht die Konstanz gerade, um die Großen zu ärgern. Das ist mein Eindruck so aus diesem Jahr. Barney hat jetzt schon gesagt, es ist Zeit zu gehen im nächsten Jahr. Die einen werden vielleicht denken, Mensch, ganz schön früh, dass er diesen Abschied so bekannt gibt. Ich glaube, das hängt stark mit der Premier League zusammen. Ich glaube, er wollte auch der PDC signalisieren, Freunde, das nächste Jahr ist mein letztes Jahr und ich würde gern nochmal Premier League spielen. Und wahrscheinlich werden sie ihn auch berücksichtigen, einfach auch all den Fans auf der ganzen Welt irgendwie zuliebe. Die Barney Army muss nochmal versorgt werden. Ich glaube, das hatte damit mit seiner Entscheidung zu tun. Das war sein gutes Recht, so zu denken und so zu agieren, finde ich. Er ist Profi und er will nochmal ein tolles Jahr 2019 erleben. Aber sportlich, das haben die letzten beiden Jahre gezeigt, ist er nicht mehr in Topform. Ist er auch keiner mehr aus den Top 5. Da ärgert mal die Guten, aber er hat meiner Meinung nach zu wenig Matchpraxis, um wirklich gut und ganz vorne mit dabei zu sein. Er müsste mehr Turniere spielen.
Wenn wir jetzt das Tableau weiter durchdeklinieren, sage ich mal, also dann hat man in diesem Viertel von Van Gerven, Van Barneveld, Lewis mit James Wade und Simon Whitlock noch zwei andere, die auch ein gutes Jahr gespielt haben. Wade sogar ein sehr gutes mit zwei Major-Titeln innerhalb von 7-8 Tagen waren es ja bei den European Dart Championship und den World Series Finals. Wenn wir bei Wade sind, kann der vielleicht in dieser schwierigen oberen Turnierhälfte so ein Schockerkandidat sein, auch für einen Van Gerven, wenn es dann so über 5 Sätze geht, die Distanz dann schon länger wird, oder traust du ihm das wegen seiner doch eher niedrigeren Averages nicht zu? Wie ist da so deine Einschätzung?
Meine Einschätzung, James Wade, ich finde, eines ist ja irgendwie kurios. Wenn wir von James Wade reden, reden wir ganz oft davon, dass das einer ist, der so ein tolles Timing hat, der da ist, wenn es wichtig wird, der vielleicht nicht die Konstanz hat, weil er als Typ auch nicht so tickt. Das ist halt keine Maschine wie so ein Van Gerven. Und da passt der Set-Modus und da passt auch die WM. Aber er hat diese WM noch nie gewinnen können. Aber er hat schon 9 Major-Titel gewonnen. Das ist wohl der erfolgreichste, der nie eine WM oder nie ein WM-Finale erreichen konnte. Ist es in diesem Jahr soweit? Mehr zu sagen. James Wade wird irgendwie im Sommer dieses Jahres Papa. Viele bringt das, glaube ich, viele Profis merken, oft, wenn sowas passiert im Leben, merken, es gibt noch was anderes im Leben, und sie verlieren so ein bisschen den Fokus vielleicht für ihren Beruf und für ihren Sport. Bei James Wade ging es genau andersrum. Der wird Papa und der fühlt sich offenbar wie im siebten Himmel und der gewinnt 2 Majors nacheinander, nachdem er jahrelang keine gewonnen hat. Der ist in Topform, der ist gut unterwegs und es kann sein, dass der auch einen Van Gerven ärgert. Ich traue ihm das zu. Und trotzdem, sollte es zum Duell kommen, bin ich tendenziell, trotzdem sehe ich eher Van Gerven als den Favoriten. Also da geht Wade nicht in eine Favoritenrolle rein. Aber der ist gut genug, um jeden zu schlagen. Ich glaube, das trifft. Wade ist gut genug, um jeden zu schlagen, wenn der einen guten Tag hat, weil der einfach so konsequent Chancen nutzt wie kaum ein Zweiter. Und weil der in wichtigen Momenten eigentlich da ist.
Was sagst du zu Simon Whitlock? Auch mal ganz generell, der ist jetzt auch schon Jahre dabei, vergisst man auch manchmal irgendwie. Hatte ja jetzt auch ein gutes Jahr davor, was eher auch teilweise ein bisschen schwankend, hat dann aber immer mal wieder so ein Turnier im Köcher, wo er ins Finale kommt. Das war der Grand Prix 2017, dieses Jahr war es die European Championships gegen Wade. Hat der auch nochmal so eine richtig starke WM im Köcher, oder wie siehst du das bei Simon Whitlock?
Ich sehe den ein paar Prozent schwächer. Ich habe so eine Gruppe mit Menzo Suljovic, James Wade, Bully Boy, Michael Smith, Gerwin Price. Das sind für mich so 4, die kommen zur Zeit nach Van Gerven und Anderson, wenn wir die mal auf den Thron stellen. Dann kommen diese 4 und erst dann kommt ein Simon Whitlock. Ich empfinde ihn, der ist gut, du hast genau recht, der hat auch gute Ergebnisse erzielt, aber ich finde, der ist zu weit weg von Anderson und von Van Gerven. Also ich habe jetzt die Bilanzen nicht im Kopf, wie er in den letzten 2 Jahren die gespielt hat, aber da waren nicht viele dabei, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist mein Gefühl. Ich glaube, der wird mit dem Ausgang des Turniers nichts zu tun haben. Er ist einer für ein Viertelfinale, er ist vielleicht auch einer für ein Halbfinale, wenn es für ihn perfekt läuft. Aber den letzten Schritt wird er, glaube ich, nicht gehen können.
Wenn wir jetzt mal ins untere Viertel gucken, der oberen Hälfte, da haben wir Gary Anderson, der ja für dich mit Van Gerven der Top-Favorit ist. Für Anderson habe ich mir mal angeschaut, könnte es gegen Daryl Gurney gehen im Viertelfinale. Gurney hat ihn im Grand Prix-Viertelfinale mit 3-0 geschlagen und hat jetzt ja doch für alle schon sehr überraschend die Players Championship Finals gewonnen, obwohl er in der zweiten Runde, war es glaube ich, gegen Ryan Searle Matchstarts überleben musste. Ja. Gurney, kann das vielleicht so ein Dark Horse, so ein Geheimfavorit sein, oder?
Man müsste es eigentlich so sagen, wenn man das jetzt sieht. Mein Gefühl sagt mir, der spielt keine Rolle bei der WM. Ich habe irgendwie bei Daryl Gurney nicht das Gefühl, aber das ist eine Gefühlssache von mir, das ist mein Gefühl. Ne? Der Kerl ist gut, der hat jetzt auch das Turnier sehr, sehr gut gespielt, klar. Ich glaube irgendwie trotzdem nicht, dass der die WM rocken wird. Ich glaube auch nicht, dass er in einer WM Gary Anderson rausnehmen kann, auch wenn er ihn da geschlagen hat. Ein sehr gutes Match gespielt hat. Das kann ich mir trotzdem nicht vorstellen. Also ich kann das echt mehr mit meinem Gefühl erklären. Und eigentlich von den Ergebnissen her, zumindest jetzt aus den letzten Monaten, er hat ja auch kein gutes Jahr 2018 hingelegt. Er hat sich jetzt hinten raus, hat er sich steigern können. Und finde, da ist auch so ein bisschen die Frage, kann er das jetzt auch halten? Ist das jetzt seine Form? Ist er jetzt wirklich so gut oder war das auch mal kurz so ein kleines Highlight und er lässt vielleicht wieder so ein bisschen nach? Der hat mich insgesamt in 2018 nicht überzeugt, aber er hat Highlights setzen können, da war er wirklich stark. Ich glaube trotzdem, er wird diesen Andersons und so, wird er nicht gefährlich werden.
Wenn wir jetzt mal zur unteren Turnierhälfte schauen, da haben wir an Nummer 2 gesetzt, Rob Cross. Mancher wird sich fragen, warum an 2? Liegt einfach daran, dass er quasi kein Preisgeld zu verteidigen hatte in diesem Kalenderjahr nach seinem Weltmeistertitel. Auch bei dieser WM hat er ja quasi noch nichts zu verteidigen, hat allerdings...
Aber eine Menge zu verlieren.
Und einen schweren Auftaktgegner wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, Jeffrey de Swaan ist außerhalb der Top 32 die unangenehmste Nuss, die du zu knacken hast. Vor allem, also wenn der einen Lauf kriegt, dann wird das ganz, ganz schwer werden. Und ich habe mich mit Rob Cross noch getroffen vor 2-3 Wochen am Ellipelli und er hat gesagt, er wird sehr nervös sein vor der ersten Runde. Und da wusste er noch gar nicht, wie er spielt. Und jetzt kommt auch noch Jeffrey de Swaan und da wird er ganz besonders nervös sein. Rob Cross, und das gilt für mich auch für Peter Wright, die sind zurzeit außer Form. Und darum habe ich sie auch eben nicht genannt, als ich gesagt habe, wir haben vorne Van Gerven, Anderson und dann kommen diese vier mit Suljovic und dem Bully Boy und so. Da gehören für mich Rob Cross und Peter Wright aktuell auch nicht mit dazu. Dazu war das zuletzt zu dünn. Und deren Selbstvertrauen scheint sehr angeschlagen. Was für sich spricht, ist, dass sie halt mit dem Ellipelli so viel Positives verbinden. Nicht nur Rob Cross, der letzte die WM gewonnen hat, auch Peter Wright, für den so die Karriere 2014 mit dem WM-Finale so richtig erst begann. Ich glaube schon, gerade in Darts, in einem Mentalsport, können Orte, können Bühnen dir so ein altes Gefühl geben und dann plötzlich kommst du da wieder rein. Und das kann gerade im Darts so schnell gehen. Also möglich ist das. Aber wenn man jetzt mal sieht, was so seit Juli passiert ist, da ist nicht viel passiert. Also weder bei Peter Wright noch bei Rob Cross. Wird ganz, ganz schwer für Rob Cross. Das kann so gut sein, dass der in der ersten Runde rausgeht. Und jetzt mal ehrlich, ich weiß nicht, Kevin, gegen Jeffrey de Swaan, ist Rob Cross Favorit für dich? Für mich ist er gar nicht großer Favorit.
Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt da von diesem ersten Abend ausgehe, Rob Cross spielt dann im letzten Match des Abends, glaube ich, gegen Jeffrey de Swaan, der ja auch da sein Erstrundenmatch noch vorher absolvieren muss gegen Nitin Kumar aus Indien. Das wird er zu 99,9% gewinnen. So, und dann kommt er ja auch mit einem guten Gefühl. Cross ist der was zu verlieren hat und ich glaube, de Swaan kann den sogar überrollen, wenn es ganz schlecht läuft, weil de Swaan ist auch ein Spieler, dadurch, dass er auch so einen schnellen Wurfstil hat. Also ich glaube, da kannst du mal ganz schnell mit einem 0-2 dastehen und dann wird es schon schwer.
Und vielleicht nochmal für die Swaan jetzt, die das Jahr nicht so verfolgt haben, der war World Matchplay Halbfinale. Ich finde, seitdem ist er ja einer, der auch von den Experten irgendwie am meisten gehypt wird, ne? So, wo alle sagen, das ist einer. Ich finde, der geht so ein bisschen in Richtung Bully Boy, ne? Von dem wir schon seit 2-3 Jahren sagen, dass der wird wahrscheinlich mal eine WM gewinnen und jetzt hat er 2018 endlich einen großen Schritt in diese Richtung vielleicht gemacht, noch mehr in die Weltspitze zu kommen, weil er viel konstanter geworden ist. Jeffrey de Swaan ist schon echt ein großes Talent und der vor allem auch gezeigt hat, dass er auf großen Bühnen große Leute schlagen kann. Und der wird keine Angst haben, Rob Cross zu schlagen, da bin ich mir sehr sicher. Ganz, ganz schweres Los für Rob Cross.
Wenn Cross das irgendwie gewinnt, dann kann es tatsächlich auch von der Auslosung her schon gut und gerne in Viertelfinale gehen oder so. Das kann ich dann schon tragen, glaube ich. Wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich, glaube ich, auch de Swaan eher nehmen.
Aber vielleicht mal aus Rob Cross Sicht, vielleicht ist das ja auch genau das richtige Los für ihn. Er weiß, das wird sowieso schwer. Er weiß, er ist gerade nicht irgendwie in Topform. Du kannst ja nicht durch eine WM durchmogeln. Also das ist sofort in Runde 1, Hosen runter, Karten auf den Tisch, jetzt ein gutes Match spielen. Und wenn er ein gutes Match spielt, dann kann nämlich genau das passieren, was du auch sagst. Wer weiß, was dann kommt. Also lass dir mal 2-3 Runden gewinnen. Mal gucken, wie die WM dann verläuft. Wir haben im letzten Jahr auch nicht gedacht, dass er die WM gewinnt. Und dann war er auf einmal da. Also ja, dass diese erste Runde ist ein ganz brutaler Test für ihn. Und daran werden wir genau sehen, was er drauf hat und wie gut er ist. Und wenn er das wirklich gewinnen sollte, da müssen wir mal abwarten, wie die WM verläuft für ihn.
Du hast eben gesagt, du hast Rob Cross kürzlich noch getroffen. Einer, auf den du das auch zutrifft, ist Menzo Suljovic.
Ja.
Warst, glaube ich, bei ihm in Wien. Was für einen Eindruck hat Menzo auf dich gemacht? Er ist ja die aktuelle Nummer 7 der Welt, hat ein tolles Jahr gespielt mit dem Matchplay-Finale, aber jetzt zuletzt ein bisschen abgebaut leistungsmäßig.
Ja, das stimmt. Genau, ihm hat die Konstanz gefehlt. Irgendwie das, was ihn anderthalb Jahre lang ausgezeichnet hat. Du, wir waren in Wien und es gab erst eine Pressekonferenz für keine Ahnung, 15, 20 Medienvertreter. Und danach habe ich noch ein Interview mit ihm gemacht. Wenn du ihn auf dieser Pressekonferenz hörst, denkst du, da spricht gerade die Nummer 460 der Welt. Und er reist zum ersten Mal in den Ellipelli. Mensur ist zum 11. Mal dabei. Der stand schon dreimal im Achtelfinale. Und das ist, ich finde, der hat so, das, so scheint es fast, er hat gar nicht auf dem Schirm, wie viel Respekt die anderen vor Mensur Suljovic haben. Dass sie alle Angst haben, ihn eigentlich zu spielen, weil er langsam spielt, weil er gut ist, weil er konstant ist, weil er ein sehr hohes Niveau spielen kann. Der stapelt mal wieder tief. Er ist ja ein notorischer Tiefstapler. Das tut er auch vor dieser Weltmeisterschaft. Er sagt halt, klar, es hat bei der WM bei mir noch nie so richtig geklappt und ich tue mich schwer, es ist das wichtigste Turnier und ich will unbedingt so gut sein und alle erwarten was von mir und ich habe es bislang noch nicht so wirklich hinbekommen. Was übrigens auch nicht so ganz stimmt, der hat uns damals die Nummer 2 der Welt auf dieser Bühne geschlagen mit James Wade. Ist zwar schon ein Weilchen her, aber der hatte eigentlich schon so ein Erlebnis im Ellipelli, was ihm helfen müsste. Ja, wohin geht die Reise? Ich glaube, wenn Mensur auch da, wenn der mal ins Turnier reinkommt und wenn der seine innere Überzeugung bekommt, dann ist er total gefährlich. Das ist für mich einer, der ein Halbfinale, vielleicht auch ein Finale spielen kann. Der auch, also das hat er auch gezeigt. Das zeigt er jetzt seit 2 Jahren, wie gut er ist. Dann wird eher die Frage sein, ob er es wirklich zusammenbekommt. Er fängt übrigens jetzt nochmal an und arbeitet mit einem neuen Mentalcoach. Hat jetzt, heute hat er einen Termin bei einem neuen Mentalcoach. Der hat ja in der Vergangenheit oft mit Mentaltrainern gearbeitet, die ihm sehr geholfen haben. Und er hofft auch da jetzt nochmal irgendwie so einen Push zu bekommen, so eine Hilfestütze zu bekommen, um dann auch wirklich erfolgreich zu sein im Alexandra Palace.
Wenn wir jetzt dieses Turnierraster, das Tableau durchgehen in der unteren Hälfte, dann kommt man von dem Suljovic-Viertel, in dem auch Cross ist, zu Gervin Price. So, und das ist ja für mich irgendwie der komplette Gegenpart zu einem Suljovic, der, wie du sagst, ein Selbstvertrauen hat, als wäre er jenseits der Top 100 der Welt. Und bei Price ist es genau das Gegenteil. Das haben wir ja alle jetzt beim Grand Slam spätestens erlebt.
Ja.
Ganz grundsätzlich, glaubst du, dass dieses ganze Bohai um diesen Auftritt, um dieses Match gegen Anderson, schadet das oder hilft das Price in Bezug auf die Darts-Weltmeisterschaft?
Ich habe aktuell das Gefühl, es schadet ihm nicht. Der erinnert mich, das ist so ein bisschen der John McEnroe. Ich weiß, jetzt muss die ältere Generation herhalten. Das ist der John McEnroe des Darts. In dem Bezug, McEnroe war ein Tennisspieler, ist immer wieder komplett ausgerastet auf dem Platz, aber es hat seinem Spiel eigentlich nie geschadet. Das war einer der ganz wenigen Tennisstars in den letzten 30 Jahren, der also irgendwie austicken konnte und dann sich an die Linie stellte und wieder konzentriert spielen konnte. Bei Price ist es aktuell genauso. Der pumpt sich auf, der steht vorm Publikum, der wird ausgepfiffen, ausgebuht. Dann dreht er sich um und geht ans Oki und wirft wieder eine 140. Und das können uns nicht viele. Also das, darum glaube ich, dass ich vermute, er wird Buhrufe bekommen im Ellipelli. Ich vermute aber nicht, dass es ihm schaden wird. Das ist ja ohnehin auch jetzt ein großes Thema gewesen. Lass mich das vielleicht nochmal kurz sagen. Ich finde, ganz oben muss die Regel sein, du hast den Gegner zu respektieren. Ich glaube, Gervin Price, und so erlebe ich den auch, wenn ich mit dem mal so abseits des Ockys mich unterhalte, das ist ja einer, der aus dem Rugby-Sport kommt, der, glaube ich, diese Emotion, die der auf der Bühne im Darts lebt, das ist die Emotion, mit der auch sehr erfolgreich Rugby gespielt hat. Die brauchst du ja auch da, um dich zu pushen, um über die Schmerzen da hinauszugehen und nicht ins Gewühle zu schmeißen. Und diese Emotion hat er einfach gelernt zu leben und für sich im Sport einzusetzen. Und das macht er jetzt auch im Darts. Und das ist gnadenlos. Für mich ist das völlig in Ordnung, solange er respektvoll dem Gegner gegenüber ist. Und das wird es dann nicht, wenn er ihm die Faust ins Gesicht hält und ihm ins Gesicht schreit. Das, finde ich, kann mal passieren. Das kann einmal im Match passieren. Das darf aber nicht 2-3 Mal im Match passieren. Und ich glaube, das hat er gar nicht so oft gemacht. Aber er kommt mit seiner Art und Weise, wie er spielt, kommt er in den Kopf des Gegners. Allen voran bei Gary Anderson. Aber auch Mensur hat jetzt auf der Pressekonferenz gesagt, das ist halt seine Art zu spielen. Auch ich habe damit Probleme gehabt, aber ich kann ihm keinen Vorwurf machen. Das ist so ist er halt. Und das zeigt auch, dass das kann auch Part eines Spiels sein. Dartspieler versuchen, in den Kopf des Gegners zu kommen. Die einen stellen sich lange an den Tisch und brauchen viel Zeit. Die anderen brauchen Zeit, bis sie die Darts rausnehmen und verlangsamen so das Spiel. Und es gibt einige, die stellen sich hin und packen die Faust aus, wenn sie so 100 geworfen haben, auch wenn eine 100 für einen Profi nichts Tolles ist. Das ist halt Gervin Price. Und daran reiben sich viele, aber für mich geht das in Ordnung, um das nochmal abzuschließen.
Ja, ich muss auch sagen, letztendlich, Anderson ist einfach nicht mit klargekommen. Und vielleicht kann man so am Ende auch bilanzieren, also runterbrechen. Es kommt eben dann darauf an, wie der Gegner damit klarkommt. Und die Aussage von Suljovic, so wie du das jetzt wiedergegeben hast, scheint ja zu sein, ja, er mag das wahrscheinlich auch nicht. Niemand mag das, aber solange das fair ist, muss man damit klarkommen, ne?
Ja, und es reiben sich viele Spieler damit, ne? Ich weiß gerade so diese Generation Ian White und so, die mögen das nicht. Die spielen ja selber auf so einem klassischen Dart ohne irgendeinen Schnippschnapp, bis auf den Depth bei Ian White. Genau. Ich finde auch, dass Gary Anderson hat die Nerven verloren, ne? Ich glaube, hätte der übrigens nach jeder Gervin Price-Aufnahme 5 Sekunden länger hinten gestanden und gewartet, dann hätte der gebrüllt, dann wäre er auf Seite gegangen, dann wäre alles gut gewesen. Aber Gary Anderson wollte das auch nicht. Der ist sofort rangegangen und dadurch kam ja auch die Berührung zustande. Der hat das auch mitprovoziert. Dem sind einfach auch die Gäule durchgegangen. Das hat den angekotzt. So ist es einfach. Und spannend zu sehen. Aber Gervin Price, ich finde, das gefällt mir daran. Wir alle sind, glaube ich, gespannt auf Gervin Price bei dieser WM. Waren wir bei der letzten WM auf Gervin Price gespannt? So richtig war ich nicht gespannt auf Gervin Price.
Nee, also
in diesem Jahr bin ich. Und das tut dem Sport dann auch gut.
Er ist halt auch eine Marke, ne? Und das ist, glaube ich, auch wichtig für den Dartsport. Und ja, Ian White, ein feiner Kerl, ein lustiger Kerl auch, aber auf der Bühne, jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, keine Ahnung, ich schaue das Spiel mit jemandem, der jetzt sich nicht so mega auskennt, dann wird er sich hinterher natürlich an Price erinnern und nicht an den White. Ganz logisch.
Naja, logisch. Ja.
Gut, zuletzt. Die Chancen der Deutschen. Wir haben 4 dabei, mit Max Hopp auch erstmals einen Gesetzten an die blöde Position 32 gesetzt, weil mögliches Drittrundenduell mit Michael van Gerven. Wenn wir jetzt mal die 4 überblicken, glaubst du, da ist vielleicht irgendwie eine Achtelfinalteilnahme möglich? Auch unter der Prämisse, dass es für Hopp, wenn es gegen van Gerven geht, wahrscheinlich nicht reicht?
Ich vermute nicht. Ich vermute, wir werden keinen im Achtelfinale haben. Liegt ganz einfach daran, dass Robert Marjanovic trifft auf Richard North. Richard North ist meiner Meinung nach einen Schritt weiter in seiner Karriere, als Robert es ist. Das wäre für mich eine Überraschung, wenn Robert Marjanovic das gewinnen würde. Einfach weil North, der hat schon Finale gespielt pro Tour und der hat auch Bühnenerfahrung und der hat auch schon gezeigt, finde ich, dass er auf großen Bühnen einfach gut unterwegs sein kann. Martin Schindler, sag mal ganz kurz, Martin trifft auf
Cody Harris, den Neuseeländer, ne?
Martin will ja irgendwie alles besser machen als im letzten Jahr. Der sagt ja so, ich freue mich echt drauf, weil ich jetzt die Erfahrung aus dem letzten Jahr habe. Und Cody Harris halte ich für einen ganz gefährlichen Gegner. Den haben wir beim World Cup schon ein paar Mal erlebt. Das ist einer, der auf großen Bühnen spielen kann und der ein gutes Niveau spielen kann. Und da geht ja Martin als Favorit in das Match rein. Ich glaube, das wird nicht einfach für einen Schindy.
Ist also übrigens auch eine Partie am ersten Tag. Also ja, genau. Sollte man sich schon mal vormerken.
Ja, ganz genau. Am Donnerstag, ja. Und dann haben wir Gabriel Clemens. Gabriel Clemens, der spielt auf der Pro Tour fantastisch. Er kann das bislang noch nicht auf eine Bühne umsetzen. Und jetzt hat er seinen ersten Auftritt im Ellie Pelli. Wir haben ja bei Martin gesehen, was das bedeutet hat. Und der ist eigentlich einer, der es auf einer Bühne cool findet. Gabriel Clemens findet es auf großen Bühnen noch nicht so richtig cool. Das ist einfach ein introvertierterer Mensch, der sich daran noch ein bisschen gewöhnen muss. Also ne, hat er das Potenzial, übrigens das wäre vielleicht einer, der ins Achtelfinale gehen könnte, wenn man das Tor jetzt sieht. Ich bin sehr gespannt, wie dessen erstes Match im Ellie Pelli sein wird. Weil das ist irgendwie was, Kevin, was wir auch die letzten Jahre erleben. Ellie Pelli ist was anderes. Das ist offenbar die Bühne, auch wenn es nur 3.500 Zuschauer sind, gefühlt sind da 10.000 da. Und dann für diejenigen, die das nicht so gewohnt sind, ist das eine beeindruckende Kulisse. Und da müssen wir einfach abwarten, wie das klappt. Wenn der da hochgeht und der spielt jetzt das, was er auf der Pro Tour spielt, das hat er auf der European Tour nicht geschafft übrigens. Wenn dem so sei, dann hat er auch eine Chance, ins Achtelfinale zu kommen. Aber daran glaube ich nicht.
Ich sag mal, vielleicht macht er den Unterbuchner, von dem man das ja jetzt beim Grand Slam, also von dem BDO-Mann auch nicht erwartet hat. Aber tendenziell bin ich da auch bei dir. Ich glaube, es braucht diesen einen Moment, wo das mal klappt. Bei den Players Championship Finals hatte er auch den Vorteil, dass er seine ganzen Matches bis zum Achtelfinale auf dieser zweiten Bühne absolvieren konnte. Ja, ich denke, ihm ist grundsätzlich immer viel zuzutrauen, aber dieser mentale Aspekt, ich glaube, da sprichst du den vielleicht wichtigsten Punkt an.
Ja, und wir haben ihn ja auf der European Tour auch ein paar Mal gesehen in diesem Jahr. Ne? Ich hatte ganz ehrlich nie den Eindruck, dass er da frei ist, dass er einfach spielt, dass er es genießt, auf dieser Bühne zu sein. Du musst das auch genießen. Du musst das auch geil finden, da oben zu sein. Und das empfinde ich übrigens bei Max Hopp so und das empfinde ich auch bei Martin Schindler so. Die kommen auf die Bühne und du merkst an, die haben Bock. Die finden es cool. Die finden es cool, jetzt auch da so im Fokus zu stehen. Und das Empfinden habe ich persönlich jetzt bislang noch nicht bei Gabriel Clemens. Aber nochmal, spielerisch hat er das drauf. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, kommt er mit den Umständen zurecht?
Sagt Elmar Paulke, Deutschlands Darts-Kommentator Nummer 1. Es geht am 13. Dezember los, die Weltmeisterschaft aus dem Alexandra Palace in London. Abends gegen 20 Uhr geht's los. Ansonsten an den fast allen Tagen, kann man sagen, gibt's auch eine Nachmittagssession. Also man kann seinen gesamten Tag im Prinzip mit Darts verbringen. Es wird ziemlich spannend, denke ich. Das ist klar geworden, wenn wir die WM jetzt mal durchdekliniert haben. 2,5 Millionen Pfund Preisgeld sind im Topf, werden ausgeschüttet an 96 Teilnehmer. Ein Rekordstarterfeld. Erstmals 4 Deutsche am Start. Und ich werde das auch mit diesem blutjungen Podcast begleiten. Und bevor ich dich entlasse, muss ich dich noch auf einen Finaltipp festlegen. Ich nehme es mal vorweg. Ich gehe einfach auf Gary Anderson und aus der unteren Hälfte habe ich mir Michael Smith rausgeholt. Als leichte Überraschung sicherlich, aber er hat immer ein Premier League Finale erreicht. Und wenn ich mir die untere Hälfte anschaue, ist die für mich dann doch irgendwie vielleicht für den nicht 1A-Spieler ein bisschen machbarer.
Da hast du halt vergessen, dass der Bully Boy im Achtelfinale an Suljovic scheitert. Guter Tipp von dir, es ist, wir wissen, das sind die einfachen WM-Finale zu tippen. Ich sage einfach was anderes. Ich sage Michael van Gerven und er trifft auf Suljovic. Zack.
Würde ich auch nehmen. Auf jeden Fall. Klasse. Cool. Elmar, ich wünsche dir eine großartige Zeit, die sicherlich stressig ist, aber in erster Linie einfach großartig, wenn man die Darts-WM da begleiten kann. Vielleicht hast du noch mal Zeit zwischendurch oder nach dem Turnier und dann hören wir uns.
Das machen wir.
Das war Elmar Paulke in der ersten Folge von Checkout, dem Darts-Podcast. Bis dahin. Ciao.